Am 24. Februar 2022 startete Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir waren geschockt, ängstlich, empathisch. Und inzwischen? Haben wir uns schon an die unmenschliche Gewalt und das Leid gewöhnt? Interessieren wir uns genug für den Krieg in Europa? UkrainerInnen werden täglich beschossen, frieren, hungern, kämpfen und sterben. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Und eine der größten Ängste der UkrainerInnen ist es, vergessen zu werden. Genau deshalb sollten wir ihnen zuhören. War at Home. Stories about life and war from Ukraine.
Вітаю, я Максим Фіногеєв, українець. Мені 35 років і практично все своє життя прожив в Одесі.
Hallo, ich heiße Maxim Finogeyev. Ich bin Ukrainer, 35 Jahre alt und habe fast mein ganzes Leben in Odessa gelebt. Zurzeit lebe ich wieder in Odessa und arbeite als Fotograf und Künstler. Ich bin schwul und aufgrund dessen dokumentiere und erforsche ich in meiner künstlerischen Praxis LGBTQI+-Themen in der Ukraine. In dieser Folge werden wir darüber sprechen, was es heißt, als queere Person im russischen Angriffskrieg zu leben und ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, für die Rechte und Freiheiten von LGBTQI+-Personen zu kämpfen. Als Gast habe ich mir Andrei eingeladen. Er ist ein 23 Jahre alter Transmann. Er ist gerade dabei, seine Dokumente zu ändern. Ich traf ihn im März 2022, als ich ein Interview für einen westlichen Fotojournalisten organisierte. Andrei war der Erste, der auf die Anfrage reagierte. Ich war von seiner Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit beeindruckt und möchte seine Geschichte mit den ZuhörerInnen teilen.
Mein Name ist Andrei. Ich wurde in Odessa geboren. Dann bin ich in der Region Mykolaiv zur Schule gegangen und danach nach Odessa zurückgekehrt, um an der Universität zu studieren. Nach meinem Bachelorabschluss bin ich in einer kleinen Stadt in der Region Odessa gelandet, wo ich im IT-Bereich als Tester arbeite. Mein Job hat sich durch den Krieg nicht verändert. Ich arbeite weiterhin dort, wo ich auch davor gearbeitet habe. Allerdings mussten wir nicht arbeiten, wenn wir an militärischen oder freiwilligen Aktivitäten teilnahmen. Das habe ich ausgenutzt. Ich habe auch überlegt, meinen Beruf zu wechseln. Denn man hat gemerkt, dass Kraftfahrer, Schweißer und andere Menschen mit eher industriellen Berufen ihre beruflichen Fähigkeiten irgendwie für die Allgemeinheit einsetzen können. Meine Fähigkeiten, nun ja, die sind ziemlich speziell und haben mir nicht viel gebracht. Aber vielleicht ist es genau das, was meinen Beruf ausmacht. Es ist einer der sichersten Berufe und im Gegensatz zu vielen anderen, die ich kenne, habe ich weder meinen Job verloren, noch weniger Gehalt bekommen. Zudem habe ich tolle Arbeitsbedingungen, die es mir erlauben, im Homeoffice zu arbeiten und umherzuziehen in sichere Gegenden. Der Versuch, zu den Streitkräften zu gehen, war eine Art Erfahrung, aus dieser Informationsblase herauszukommen. Denn bei meinem ersten Versuch, der mehr oder weniger erfolgreich war, wurde ich nicht nach Hause zurückgeschickt. Man sagte mir, ich sehe ziemlich schwach aus. Und ja, das stimmt auch. Und man riet mir, nicht zur Armee zu gehen, sondern zum Beispiel bei der Aufnahme von Personalien zu helfen. Die Arbeit bestand darin, die Passdaten von Leuten zu erfassen, die sich in die Landesverteidigung einschreiben wollten, wenn neue Orte für die Mobilisierung erschlossen wurden. Ich habe also eine Menge Leute gesehen. Ich denke, dass viele Transgender-Personen zu Beginn ihres Coming-outs versuchen, eine Art von Männlichkeit oder Weiblichkeit zu erkennen, je nachdem, was sie dahinter sehen wollen und was nicht. Und ihre Wahrnehmung von Männern und Frauen ist leicht verzerrt und sie konzentrieren sich auf einige Details. Für den einen sind es vielleicht einige Gesichtszüge, für den anderen die Größe oder die Proportionen. Und bis zu einem gewissen Grad ist mir das auch passiert. Aber als ich diesen riesigen Strom von Menschen sah, der jeden Tag an mir vorbeizog, sah ich, dass es Männer gibt, die größer sind als ich, kleiner als ich, die vielleicht größere Titten haben als ich.
Ich
Natürlich wusste ich das. Aber es ist eine Sache, es zu wissen, und eine andere, es zu verstehen und zu erkennen, dass die Menschen unterschiedlich sind, mit unterschiedlicher Verfassung, mit unterschiedlichem Tonfall, mit unterschiedlichem Verhalten und so weiter. Und dass ich derselbe gewöhnliche Mensch bin wie all diese Menschen, die ich sehe. Ich habe schon lange keine Hormontherapie mehr gemacht und musste sehr oft meine Papiere vorzeigen. Ich will eigentlich nicht mit Fremden darüber diskutieren, finde es aber trotzdem wichtig, das zu erwähnen. In den meisten Fällen haben die Leute entweder gar nichts dazu gesagt oder es gab Kommentare und Fragen, die mir unangemessen erschienen. Ich weiß, es geht nicht direkt gegen mich. Einige meinten auch, dass sie Erfahrungen mit queeren Personen haben. Ein Mann sagte, dass er nach anderen Prinzipien erzogen wurde, hatte aber mal eine lesbische Kollegin und sie waren befreundet und dann kam er sogar zu ihrer Geburtstagsfeier und ihre schwulen Freunde waren auch da. Er war wohl überrascht, weil er durch seine homophobe Erziehung nicht daran gewöhnt war und dachte, das müssten ganz andere Leute sein oder so. Und hier ist er nun auf einer Geburtstagsparty mit queeren Menschen. Sie sind normale, kultivierte Menschen, mit denen er sich unterhalten kann. Er war also recht freundlich, obwohl es einige Vorurteile gab. Jedenfalls denke ich, dass es sich in diesem Fall hauptsächlich um eine Erweiterung der Informationsblase handelt, denn es gibt eigentlich zwei Arten von Homophobie. Erstens, es gibt Menschen, die noch nie queere Menschen gesehen oder bewusst mit ihnen interagiert haben und somit einige Vorurteile haben, die von der Realität losgelöst sind. Sobald sie tatsächlich queere Personen treffen und die Gelegenheit haben, sich einen Eindruck zu machen, alle Vorurteile und Stereotypen zu überprüfen, also ob sie der Realität entsprechen oder nicht, werden die meisten Vorurteile sofort widerlegt und die Ansichten geändert. Aber es gibt noch eine andere, bedauerlichere Form der Homophobie. Es handelt sich um Menschen, die vielleicht eine gewisse Erfahrung haben oder vielleicht auch nicht, aber sie sind grundsätzlich von ihrer Position überzeugt. Deshalb erhält leider sogar der Leiter der LGBTQI-Plus-Militärorganisation Drohungen. Leider gab es Fälle, in denen offen lebende schwule Veteranen bedroht wurden. Es gab auch einige Drohungen und Übergriffe, wie zum Beispiel Prügel und so weiter. Aber jetzt gibt es diese Stimmung in der Gesellschaft, dass alle für einen gemeinsamen Sieg kämpfen. Deshalb muss man sich einerseits der gemeinsamen Sache anschließen und andererseits, wenn eine Person dasselbe tut wie man selbst, ist es nicht die Zeit für Streit oder den Ausdruck von Vorurteilen. Man muss sich zusammentun und zusammenfinden. Das funktioniert leider nicht immer. Aufgrund dessen müssen wir noch einiges an Arbeit leisten und glauben Sie bloß nicht, dass die feindselige Haltung aus Unwissenheit kommt. Was jederzeit zur Unterstützung der LGBTQI-Plus-Community getan werden kann, ist, Solidarität zu zeigen. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall unglaublich wichtig. Schon vor der russischen Invasion habe ich immer wieder Menschen, die eine vorübergehende Unterkunft brauchten, angeboten, bei mir in meinem Haus zu wohnen. Ich habe zum Beispiel einen Geflüchteten aus der Region Mykolajew aufgenommen, mich für alle möglichen freiwilligen Programme angemeldet und auch anderen Freiwilligen davon erzählt. Das Ganze mache ich natürlich nicht, um mir einen gewissen Ruf zu verschaffen. Und Sie müssen sich darauf einstellen, dass nichts, was Sie tun, eine Garantie für Ihren Ruf oder eine Gruppe ist, die Sie vertreten. Es muss alles getan werden, um sich selbst zu respektieren. Dabei kann eine Menge passieren. Natürlich kann ein Mensch nicht über alles auf einmal informiert sein und für alles mit einmal Maßnahmen ergreifen. Aber es muss mit anderen interagiert und anderen geholfen werden. Zudem müssen Beziehungen zur gegenseitigen Unterstützung und Solidarität aufgebaut werden. Denn es ist schwierig, homophob zu sein, wenn deine NachbarInnen oder Mitmenschen der LGBTQI+ angehören. Und wenn man dieser Person in die Augen sieht und weiß, dass sie dasselbe tut wie man selbst, ist es schwierig, sich darüber irgendwelche Illusionen zu machen.
Meiner Meinung nach stehen die LGBTQI+-Menschen in der Ukraine während des Krieges unter psychologischem und emotionalem Druck, was ihre Identität als UkrainerInnen und als Mitglied der LGBTQI+-Gemeinschaft angeht. Als Putin der Ukraine den Krieg erklärte, war seine Logik, dass alle UkrainerInnen, die ihrem Vaterland gegenüber Loyalität zeigen, entnazifiziert werden sollten. Die Regionen, in denen die Mehrheit der Bevölkerung Russisch spricht, wurden von der russischen Armee ins Visier genommen, um sie an sich zu reißen. Im September sprach sich Putin während einer offiziellen Veranstaltung zur Annexion der neuen ukrainischen Gebiete gegen die Rechte von queeren Personen aus. Seiner Meinung nach würde es die Kinder verderben und führe zu einer Entwürdigung und zum Aussterben der Menschheit. Man sollte auch nicht vergessen, dass Homophobie und Transphobie in der Ukraine selbst auch nicht verschwunden sind. Das heißt jedoch nicht, dass ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, diesen Druck spüre. Aber genau daran muss ich denken. Ich fühle mich sehr bedroht und fürchte um mein Leben. Das zerrt sehr an der Psyche. Der Druck, sich anzupassen, ob man will oder nicht, ist sehr groß.
Ich war in der psychiatrischen Klinik, um ein Transgender-Zertifikat zu erhalten, um endlich meine Dokumente ändern zu lassen. Das musste sowieso gemacht werden, aber jetzt mache ich mir besonders große Sorgen, weil an den Kontrollpunkten der öffentlichen und privaten Verkehrsmittel die Dokumente der Passagiere überprüft werden und Fragen auftauchen können. Außerdem kann ich zum Beispiel kein Hostelbett reservieren, wenn ich irgendwo reise, weil nicht einmal meine Passdaten übereinstimmen. Ich bekomme Probleme mit Banken, weil ich einige Dokumente unterschreiben muss. Auf meinem Pass bin ich eine Frau, aber äußerlich werde ich als Mann gelesen. Deswegen wird mir gesagt, tut uns leid, wir wissen nicht, was wir mit dir machen sollen und so weiter. Das war das dritte Mal. Das zweite Mal habe ich versucht, dieses Verfahren in Odessa zu durchlaufen. Und beim ersten Mal wurde mir gesagt, dass alles in Ordnung sei und ich diese Bescheinigung bekommen werde. Aber ich musste noch einige Bescheinigungen von anderen Ärzten vorlegen, was ich tat. Das erste Mal war es im Winter vor der großen Invasion und das zweite Mal war es dann im April und läuft folgendermaßen ab. Eine Person kommt in eine psychiatrische Einrichtung, wird stationär aufgenommen und unterzieht sich allen Untersuchungen, denen sich eine stationär aufgenommene Person unterziehen muss. Das heißt, man muss bei einem Dermatologen, einem Augenarzt und einem HNO-Arzt vorstellig werden und sich einigen anderen Untersuchungen unterziehen. Die Person kommt zu einem Psychologen und alle Untersuchungsergebnisse werden an die medizinische Kommission weitergeleitet. Dann wird eine medizinische Kommission von mehreren Ärzten ernannt. Die Person betritt den Raum, in dem all diese Spezialisten sitzen, sie führen ein Gespräch, die ÄrztInnen stellen einige Fragen und so weiter. Und wenn die Person dann den Raum verlässt, berichtet der Arzt, der die Person direkt betreut, der Kommission die Ergebnisse. In Kiew unterscheiden sich all diese Schritte bisher kaum. Die einzigen zusätzlichen Tests sind zum Beispiel die MRT-Untersuchung und bisher habe ich all diese Tests bestanden und warte auf die Antwort der Kommission. Im Allgemeinen waren die ÄrztInnen, Spezialisten und meisten medizinischen Mitarbeitenden in Odessa freundlich. In Kiew sehe ich im Allgemeinen nichts Negatives. Ich habe keine negativen Erfahrungen im Umgang mit dem medizinischen Personal und den ÄrztInnen gemacht. Im Gegenteil, alle sind sehr ruhig und stellen keine unangenehmen Fragen. Sie versuchen nicht zu provozieren oder sonst etwas. Mitunter war meine Erfahrung in der psychiatrischen Klinik in Kiew aber auch etwas verwirrend. Es war zwar alles sehr angenehm, was die Einstellung des medizinischen Personals angeht, aber es war sehr, sagen wir, unangenehm, das Leid von anderen PatientInnen zu sehen. Während ich in der Schlange stand, um in das Krankenhaus eingeliefert zu werden, wurde eine Frau aus Mariupol in einem Krankenwagen dorthin gebracht, weil sie suizidal gefährdet sei. Die Frau war sehr aufgebracht und ihr Ehemann, der auch aus Mariupol stammt, wusste nicht, was er mit ihr machen sollte. Also rief er einen Krankenwagen. Und sie? Nun ja, niemand hat das Gespräch wirklich unterstützt. Aber sie selbst sagte, dass sie nicht schlafen kann, weil sie jedes Mal, wenn sie die Augen schließt und einschläft, sieht, was sie auf den Straßen von Mariupol gesehen hat. Sie sieht Leichen auf der Straße liegen und niemand kümmert sich um die Bergung. Auch ZivilistInnen haben viele zerstörerische Einflüsse auf die Psyche und viele schlechte Erfahrungen durch diesen fürchterlichen Krieg erleben müssen. Und wenn ich höre, dass sie versuchen, das damit zu rechtfertigen, dass es keine Schwulenparaden gibt oder dass sie angeblich die russischsprachige Bevölkerung schützen, die nicht geschützt werden muss, und ich habe das Recht, das zu sagen, denn ich gehöre der russischsprachigen Bevölkerung an, aber ich bin wütend, dass meine Existenz benutzt wird, um militärische Aggression, Besatzung, Kriegsverbrechen und den Krieg im Allgemeinen zu rechtfertigen.
Es ist wichtig zu betonen, dass die groß angelegte Invasion durch Russland für die Ukraine auch eine positive Folge hat, so seltsam es auch klingen mag. Zum Beispiel der Status eines Kandidaten für die EU-Mitgliedschaft. Der ukrainische Staat hat offiziell seine Absicht bestätigt, seine Politik gegenüber der LGBTQI-Plus-Bevölkerung zu liberalisieren, sodass die ukrainische Gesellschaft die Einhaltung dieser Forderung bekräftigen und einfordern kann. Zum ersten Mal erhielt die Petition an den Präsidenten zur Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen die erforderliche Anzahl von Stimmen, und das während des Krieges. Der Präsident reagierte neutral, aber es ist dennoch ein Signal, dass dieses Thema wichtig ist. Die LGBTQI-Plus-Militärs setzen sich aktiv für eine positive Haltung gegenüber der Gemeinschaft ein. Eine im Mai 2022 veröffentlichte Studie des Internationalen Instituts für Soziologie in Kiew zeigte, dass 64% der Befragten es für möglich halten, dass queere Personen die gleichen Rechte wie andere Bürger haben sollten. Ich bin von diesen Zahlen beeindruckt und es stimmt einen für die Zukunft optimistisch.
Warum braucht ein Mensch Rechtsansprüche und Menschenrechte? Wenn Menschen glücklich sind und alles normal ist, brauchen sie vielleicht gar keine Rechte. Im Sinne von, dass sie das Recht auf Ehe oder vielmehr die Rechte, die die Ehe ihnen gibt, nicht wirklich nutzen. Wie die Aufteilung des Eigentums im Falle einer Scheidung oder das Erbe oder das Sorgerecht für die Kinder und so weiter. Wenn es den Menschen gut geht, dann geht es ihnen gut. Wenn aber alles schlecht ist, dann besteht die Gefahr, dass es zu Problemen, Hürden und zum Verlust von Menschenleben kommt. Viele UkrainerInnen, sowohl ZivilistInnen als auch diejenigen, die sich als SoldatInnen, SanitäterInnen oder Freiwillige aktiv beteiligen, gehen zum Beispiel an die Front. Das stellt eine zusätzliche Gefahr dar. Auch unter der Zivilbevölkerung steigt das Risiko, dass jemandem etwas zustößt, weil es zunehmend gefährlicher wird oder weil sich die wirtschaftliche Lage der Familien verschlechtert, weil der Währungskurs gefallen ist oder weil jemand seine Arbeit verloren hat und so weiter. Die Rechte, die vom Staat garantiert werden sollten, der in Notsituationen gewisse Garantien und Sicherheiten bieten sollte, werden gebraucht. Auf der Seite des LGBTQI-Plus-Militärs wurde zum Beispiel geschrieben, dass eine Sanitäterin des Militärs gestorben ist und ihre Partnerin kein Anrecht auf ihr gemeinsames Kind hat, weil das Kind rein rechtlich gesehen nur das Kind ihrer verstorbenen Partnerin ist, weil die gleichgeschlechtliche Ehe im Gesetz nicht existiert. Das Kind hat eine lebende Mutter, die in der Lage wäre, sich um das Kind zu kümmern. Aber stattdessen wird das Kind dem Jugendamt übergeben, weil es scheinbar seinen einzigen Vormund verloren hat. All diese Rechte, die im Zusammenhang mit der Auswanderung, der Erziehungsberechtigung eines Kindes, der Erbschaft und der Möglichkeit, Angehörige auf den Intensivstationen zu besuchen, sind in der heutigen Zeit wichtig. Sie werden heute mit größter Wahrscheinlichkeit mehr gebraucht als in Friedenszeiten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Bürgerrechte und das, was in den Gesetzen steht, den Menschen angepasst sein muss. Und wenn es queere Menschen gibt und die ein Leben mit Problemen und Bedürfnissen haben, dann sollen sie auch diese Rechte genießen können, die der Staat ihnen bereitstellt. Man kann immer etwas Wichtigeres finden und sagen, dass etwas nicht zeitgemäß ist, aber es ist sehr wohl zeitgemäß. Vor allem angesichts des erhöhten Risikos, dass allen UkrainerInnen etwas zustoßen kann. Ich glaube, dass es wirklich an der Zeit ist, etwas zu verändern. Die Zeit ist jetzt.
Es war meine erste Erfahrung mit Podcasts und das erste Interview war mehr als anderthalb Stunden lang. Das Gespräch mit Andrei wurde am 13. November per Videokonferenz aufgezeichnet. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt in Kiew und ich war in Odessa. Andrei hat die Kommission erfolgreich durchlaufen und das notwendige Ergebnis erhalten, um seine Dokumente zu ändern. Wir haben versucht, den schwierigen Kontext der ukrainischen Realität durch das Prisma der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität zu zeigen. Ich glaube nicht, dass unsere Geschichte ausführlich genug ist. Aber sie war auf jeden Fall sehr wichtig, weil sie auf die Menschenrechtskrise hinweist und diese Podcast-Folge versucht, das sichtbar zu machen. Inmitten eines Krieges darüber zu sprechen, erscheint manchmal unerträglich und es ist sehr schwer, die passenden Beschreibungen und Worte zu finden. Es ist aber unmöglich, das, was einem widerfährt, nicht anzusprechen.
War at Home ist eine Produktion von Bose Park Productions und Elder Academy. Alle Folgen des Podcasts wurden innerhalb des Projektes Digital Media Lab erarbeitet und aufgenommen. Das Projekt wurde durch Mittel des Auswärtigen Amtes gefördert und finanziert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne und empfehlt ihn weiter. Denn diese Geschichte ist nur eine von unzähligen, die erzählt werden müssen, immer und immer wieder, damit der Krieg in der Ukraine nicht vergessen wird, damit die Menschen in der Ukraine weiter gehört werden und wir ihnen helfen. Slava Ukraini!